weil kurzfristig die Kontrolle und den Druck erhöhen, das funktioniert ja auch tatsächlich. Also das bringt bessere Ergebnisse für den Moment, aber halt eben nicht auf lange Sicht.
Das macht zwangsläufig die Frage auf, wie kann ich denn als Führungskraft Räume aufmachen, dass ich eben wiederum mehr Zeit für dieses Beziehungsmanagement habe.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls seines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Dr. David Bausch. David ist Organisationsentwickler und Inhaber der Beratung Digi2Place. Zudem ist er seit 10 Jahren in der Commerzbank in unterschiedlichen HR-Funktionen aktiv und Beirat im Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter. Mit David spreche ich in unserem Gespräch über eine Frage, die viele Führungskräfte aktuell bewegt. Wie führen wir eigentlich in einer Welt, die sich schneller verändert, als wir wirklich hinterherkommen? Wir sprechen darüber, warum die letzten Jahre so viele Menschen erschöpft haben und weshalb Organisationen in Unsicherheit oft in alte Muster zurückfallen. David zeigt unter anderem, warum Unternehmen gerade dem Impuls nach mehr Kontrolle folgen, aber auch, warum das langfristig unser Vertrauen und unsere Zusammenarbeit blockiert. Wenn du also erfahren willst, wie du die Beziehung in deinem Team stärken kannst, wie du auch mit kleinen Gewohnheiten eine Führungskultur prägen kannst, die auch in Krisenzeiten wirklich stabil ist, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Bevor wir jetzt starten, wenn du keine Folge hier mehr verpassen willst, dann abonniere gerne unseren Podcast, und wenn du unsere Arbeit darüber hinaus ein bisschen unterstützen möchtest, lass uns sehr, sehr gerne deine positive Bewertung da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Inhalte noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ich wünsche jetzt erstmal ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Dr. David Bausch. Hallo David, herzlich willkommen beim Leading Well Podcast. Mich freut's richtig sehr, dass du heute mit dabei bist.
Ja, lieber Benjamin, schön, dass ich das zweite Mal bei dir sein darf.
Ich glaube, wir tauchen heute auch noch mal so ein bisschen, ich würde fast sagen, tiefer in die breiten Sphären, würde ich sagen, der Arbeitswelt. Du hast ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten. Und ich finde das natürlich ein sehr, sehr schöner Aufhänger, um direkt mal darüber zu sprechen, was denn das, was eigentlich da gerade endet, was du auch so in dem Buch beschreibst. Wo merkst du, da gibt's gerade Umbrüche, die du wahrnimmst, über die wir mal sprechen sollten?
Ja, das mache ich sehr gerne. Aber bevor ich hier tiefer eintauche, muss ich natürlich auch offiziell on the record meinen Dank an dich aussprechen, denn du hast ja das Buch auch mit deiner Perspektive bereichert.
Yes.
Und umso besser, dass wir heute das nochmal auf der Tonspur tiefer legen können. Aber deine Frage, ja, was ändert sich in der Arbeitswelt? Da ist natürlich eine ganze Menge in Bewegung, jetzt auch schon die letzten Jahre. Und meine Analyse kommt daher, dass ich sage, wir sind natürlich im Zeitalter der Polykrisen. Also eine Krise jagt die nächste, sie überlagern sich, sie verstärken sich, sie bedingen und sich wechselseitig zum Teil auch. Und gerade wenn man so auf die letzten, finde ich, 6 Jahre schaut, was mit Beginn der Pandemie dann gekommen ist, welche Wirtschaftskrisen, welche geopolitischen Konflikte, sei es der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der Überfall der Hamas in Gaza, die Flut des Ahrtals, die die Klimakrise plötzlich richtig real werden lassen hat. Also da kann man ganz, ganz viel heranziehen, und das schlaucht die Menschen natürlich oder lässt die Menschen so ein bisschen müde werden. Ich kann es noch ganz konkret machen. Es gibt ein ganz spannendes Forschungsfeld, das nennt sich Change-Müdigkeit. Und wir sind ja in einer Phase, in der ganz, ganz viel in Veränderung ist. Und da ist natürlich diese äußeren Faktoren, diese ganzen Krisen, die Unsicherheiten. Ich habe jetzt als Krise noch gar nicht die zweite Amtszeit von Donald Trump genannt, der aber natürlich damit auch beiträgt, weil natürlich durch seine ganze Zollpolitik die Wirtschaft und damit die Arbeitswelt insgesamt total in Sorge, in Planungslosigkeit und all das verfällt. Also wir haben da ganz viele Faktoren, die auf uns einwirken, und da haben wir jetzt noch nicht mal über die KI-Revolution gesprochen, die ja gerade erst seit 2-3 Jahren am Beginn ist, aber noch gar nicht so sich entfaltet, wie sie das perspektivisch wohl wird. Und wenn ich mit vielen Menschen spreche, sei es in Panels oder wenn wir in einer Keynote dann in die Diskussion eintauchen, dann sagen die mir, ja, du hast eigentlich schon recht, dass wenn du sagst, hier, wir müssten proaktiv in diese Phase eintauchen, weil die bedingt ist, dass wir da uns so mit beschäftigen. Aber ich bin einfach platt, ich bin einfach müde. Mir fehlt so ein bisschen der Antrieb. Die letzten Jahre waren einfach sehr, sehr anstrengend. Und das sind Sachen, die höre ich immer wieder. Und die führen eben dazu, dass ich sage, okay, da ist gerade ganz, ganz viel im Umbruch in dieser Arbeitswelt.
Finde ich, klingt auch erstmal nach unheimlich viel, ne? Also unheimlich viel Bewegung. Ich glaube, alleine, wenn du schon so aufzählst, ne? So, man fühlt sich ja nochmal hineinversetzt und zurückversetzt in all diese, ja, Ereignisse, Entwicklungen der letzten, muss man ja sagen, nicht mal Jahre, ne? Sondern es ist ja auch alles super, super geballt. Und gleichzeitig beschreibst du es ja auch schon so, da verändert sich gerade was. Da ist ein riesiger, riesiger Shift, ein Ende von etwas und vielleicht natürlich ein Anfang von etwas anderem. Was endet denn eigentlich aus deiner Sicht oder wovon müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen verabschieden? Ist das ist es eine Gewissheit? Ist es eine Kontrolle? Was genau würdest du sagen, ist es eigentlich, wo wir jetzt auch beginnen müssen, so ein bisschen loszulassen in dieser Welt?
Ich glaube, es ist nicht das eine an der Stelle, wie es so oft im Leben ist. Ich glaube, was uns sehr umtreibt, ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Das ist ja letztlich erstmal ein psychologisches Grundbedürfnis an der Stelle. Und das haben wir natürlich über viele Jahrzehnte gehabt. Und ja, natürlich gab es auch da Krisen. Es gab in den letzten Jahrzehnten viele große Krisen. Aber so diese konstante Unsicherheit und die damit einhergehende Erschwertheit, langfristig auch planen zu können. Das ist natürlich was, glaube ich, viele Menschen aktuell umtreibt und mit dem Gefühl, diese Ambivalenz auch ein Stück weit auszuhalten, das kostet natürlich dann auch wieder Energie. Also ich meine, die letzten Jahre haben uns Energie geraubt und jetzt das alles wieder damit klarzukommen, kostet uns nochmal mehr Energie. Also das ist, glaube ich, an der Stelle total von Wert, das zu betrachten. Der zweite Punkt ist, und ich hatte ja schon die KI-Revolution so ein bisschen angesprochen, wenn wir uns da die diversen Studien auch schon seit vielen Jahren anschauen, dann sagen die allesamt oder zeichnen die allesamt ein sehr, sehr ähnliches Bild und sagen, Millionen von Jobs werden im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und der KI-Anwendungen verloren gehen, ausgelöscht werden, könnte man auch sagen. Die Studien sagen aber auch auf der anderen Seite, und das ist ganz wichtig, dass hier auch ein ähnlich starker Beschäftigungszuwachs durchaus auch wieder hinzukommt. Aber, das ist das Entscheidende, aber diese neuen Jobs bedingen halt oder setzen ein ganz anderes Kompetenzprofil voraus an der Stelle. Und um sich damit zu beschäftigen, diese neuen Kompetenzen auch aufzubauen, brauchst du wieder diese Proaktivität an der Stelle, die dann wiederum schwerfällt, weil wir eben so platt und erschöpft von den letzten Jahren sind. Und das ist, glaube ich, was echt vielen Menschen sehr zu schaffen macht, um mal so zwei, drei Beispiele zu nehmen.
Du hast ja schon mehrfach jetzt auch das Stichwort Proaktivität genannt, als, würde ich mal sagen, so ein möglicher Umgang auch mit der Situation. Es klingt so ein bisschen wie Flucht nach vorn, eine Möglichkeit suchen, auch in dieser Unsicherheit. Und nun ist es, würde ich mal behaupten, mit Sicherheit nicht der große Standard, den jetzt wirklich die meisten verfolgen, ne? Weil du hast es ja auch schon besprochen. Es kostet so viel Energie, wir nehmen diese Change-Müdigkeit wahr. Wenn du mal an so dein Umfeld guckst, auch Unternehmen, vielleicht Kolleginnen, andere Menschen, mit denen du sprichst, wie gehen Menschen gerade, wie gehen vielleicht auch Führungskräfte, Teams mit der Situation um? Welche Unterschiede nimmst du vielleicht auch wahr im Umgang mit dieser Dynamik, mit dieser Unsicherheit, mit diesen Umbrüchen?
Ich glaube, man kann da unterscheiden, einmal zwischen natürlich der individuellen Ebene und der organisationalen, wenn man jetzt mal das betrachtet, und dann, was das auch vielleicht mit Führung macht an der Stelle. Auf individueller Ebene nehme ich sehr, sehr verschiedene Umgangsformen wahr, sicherlich der Tatsache geschuldet, wie man oder wie seine persönlichen Bewältigungsstrategien dafür sind. Was ich aber auf organisationaler Ebene feststelle, und das ist total spannend, weil das kommt aus der Psychologie, ist ein Begriff, den es dafür gibt, der nennt sich Regression. Und er bedeutet das Zurückfallen in bewährte Verhaltensmuster aus der Vergangenheit. Das kommt, wie gesagt, aus der Individualpsychologie und könnte man jetzt sagen, okay, ist meistens sogar auf die kindheitliche und junge Phase des Lebens zurückzuführen. Und wenn wir in Stresssituationen verfallen, dann fällt unser System quasi dahin zurück und wir klammern uns oder nutzen wieder diese alten Verhaltensmuster. Das Ganze lässt sich wunderbar auf Organisationen übertragen, denn die sind eben seit mindestens 3 Jahren, also eigentlich noch länger, aber seit 3 Jahren haben wir halt wirklich entsprechende Rezessionen in Deutschland. Seit dieser Zeit habe ich den Eindruck, dass sie mit dieser Unsicherheit eher umgehen, dass sie eben noch mehr Kontrolle versuchen reinzubringen, noch mehr Prozesse, um Sachen quasi zu steuern. Also sie versuchen diese fehlende Planungsmöglichkeit oder diese Planungs, ich weiß nicht, wie ich es gerade ausdrücken soll, also das, was quasi wünschenswert wäre, einfach besser planen zu können, mit mehr Kontrolle und mehr noch mehr Planungsvorschriften umzusetzen. Es ist aber Feuer mit Feuer gewissermaßen bekämpft an der Stelle. Das heißt, das klappt tatsächlich nicht. Und das macht dann wiederum den Wirkraum, und da bin ich dann bei der Zwischenebene, sage ich mal, bei Führungskräften, dann auch total klein, weil Führungskräfte natürlich selber dann gefangen sind, wenn in ihren Organisationen eben auch wieder mehr Kontrolle, weniger Vertrauen, weniger psychologische Sicherheit möglich ist. Dann, glaube ich, ist es schon eine Kunst, wenn eine Führungskraft das abfedern kann und abfangen kann, was von oben und von links und rechts auf sie einwirkt. Und das gelingt tatsächlich meiner Auffassung nach sehr wenigen Führungskräften.
Mhm. Kann man extrem gut nachvollziehen. Also der Reflex, der jetzt so in so einer ganz gesamten Organisation greift, wenn du da irgendwo mittendrin bist in so einem mittleren Management, was macht das mit dir, ne? Und welchen Raum kannst du gleichzeitig für dich schaffen, für dein Team, um Dinge auch mal anders zu machen? Ich finde aber vielleicht nochmal so einen Schritt zurück, diesen Rückfall, diese Regression total interessant, weil einerseits, so wie du es beschreibst, auf psychologischer Ebene ist das ja erstmal so ein Sicherheitsreflex, also etwas, was uns ja schützen soll. Ne? Hat er irgendwo eine Funktion, eine mentale Funktion, evolutionär bedingt, aber wir merken, eigentlich bringt uns das, so würde ich es mal beschreiben, in eine, wie würde man es beschreiben, eigentlich nicht so richtig sinnvolle Sicherheit. Ne? Also es ist eine vorgegaukelte Sicherheit, aber wenn man jetzt wirklich Sicherheit im Sinne von Zukunftsfähigkeit verstehen würde, dann ist das eigentlich komplett kontraproduktiv. Und für mich wäre da eigentlich die Ableitung, eigentlich müssen wir da irgendwie gegensteuern. Ne? Also gegen diesen Reflex ganz bewusst gegensteuern, obwohl der zieht, ne? Obwohl der einfach da ist, obwohl der in uns so ein bisschen drin ist. Mhm. Wie kann das denn gelingen, wenn man jetzt mal so eine Gesamtorganisation, das gesamte System so ein bisschen außen vor lässt und man sieht so den einzelnen Menschen, ne? Also ich bin eine einzelne Führungskraft und auch ich merke diesen Reflex, die Zügel wieder zu nehmen, das Excel-Sheet wieder rauszuholen, Listen zu schreiben, Vorgaben zu machen, meine Macht zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen und jetzt weniger Vertrauen und psychologische Sicherheit, ne, so walten zu lassen. Was wäre denn so für mich ein Schritt, dagegen diesen Reflex anzukommen?
Ja, das ist total spannend und ich habe da auch, also ich falle gerade in der aktuellen Phase auch ein Stück weit in Muster zurück, die ich ein Stück weit schon hinter mir gelassen habe. Ich bin ja, du wirst es wissen, weil ich es bestimmt schon mal erzählt habe, ich bin so ein absoluter Cola-Junkie und ich beschreibe im Buch auch an einer Stelle, wie ich es geschafft habe, meine Gewohnheiten da gut umzukrempeln und ich hoffe, dass ich sie auch wieder zurück umkrempeln kann, aber in dieser aktuellen Phase, es ist gerade wirklich, hat es gesagt, ganz, ganz lange Tage, Buchpremiere in wenigen Tagen. Ich habe ja auch noch einen Hauptjob nebenbei, Hauptjob nebenbei ist eine gute Formulierung.
Job nebenbei klingt auch gut.
Ja, also es ist extrem viel gerade und da ist mein Cola-Konsum auch wieder außer Kontrolle geraten. So, und jetzt habe ich letztens eine gute Freundin von mir ist Psychologin, auch Psychotherapeutin und die bekommt das natürlich so wie mein ganzes Umfeld gerade mit, was gerade bei mir abgeht. Und ich habe dann so auch so gescherzt von wegen, jetzt trinke ich ja wieder so viel Cola und so weiter. Und habe gesagt, was würdest du mir denn mitgeben jetzt aus deiner verhaltenstherapeutischen Ausbildung heraus? Und die Antwort war interessant, auch sicherlich intelligent, aber wahnsinnig frustrierend. So, sie sagte, naja, du darfst es einfach nicht so weit kommen lassen von der Belastung. Also so nach dem Motto, es gibt jetzt auch nicht den harten Reset-Knopf, sondern du musst kontinuierlich gucken, dass dieses Level nicht permanent am Steigen ist, sondern dass du immer wieder, und das ist ja, war mir auch bewusst. Ich meine, du brauchst immer bei Phasen der Anspannung auch Entspannung, keine Frage. Aber das ist natürlich, wenn man immer in so einer Phase drin steckt, ja, so, danke für nichts, ich überspitze das jetzt, weil du weißt ja, es muss dann halt doch laufen irgendwie an der Stelle. Aber ich versuche das jetzt gerade auch, dass ich eben sage, ey, und wenn es nur punktuelle Auszeiten sind, mal für eine halbe Stunde und wenn ich nur mal oder eine Viertelstunde um den Block gehen kann, weil ich merke, ich drehe hier gerade durch irgendwie, frische Luft schnappen, um dieses absolute Belastungslevel immer ein Stückchen runterzubringen, damit ich dann noch die Kontrolle habe über meine eigenen Muster. Weil wenn ich so gehetzt bin im Alltag, voller Stress bin, dann denke ich da auch nicht nach. Dann greife ich im Zweifel nach der Colaflasche, um dieses Beispiel wieder zu nutzen. Der andere greift vielleicht nach der Zigarette oder was auch immer. Also da hat ja jeder sein Laster an der Stelle. Aber um die Kontrolle noch über seine eigenen Muster zu haben, und es gibt diesen wunderbaren Satz von Viktor Frankl, ich glaube, wir haben uns schon mal drüber unterhalten, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Gestaltung. So, und wenn wir eben in dieser Stressphase sind, dann kommt der Reiz von wegen, oh Gott, Gott, Stress. Und die Reaktion ist ein bekanntes Muster, mit dem reagiere ich da drauf. In dem Fall vielleicht Cola-Konsum oder der nächste isst Schokolade, bestellt sich eine Pizza abends. Also es kann ja ganz viel sein. Und im Prinzip, wenn man diesen Satz von Viktor Frankl mit dem, was meine Freundin da mir an die Hand gegeben hat, gesagt hat, dann geht es eigentlich darum, diesen Raum, der dazwischen liegt, immer wieder zu öffnen, weil in dem kann ich mich dann entscheiden, sagen, okay, falle ich jetzt in diese Muster, auch wenn sich das kurzzeitig gut anfühlt. Du hast es gerade gesagt, auf kurze Sicht ist es vielleicht schön, aber langfristig ist das nicht gut. Und ich meine, wenn ich so eine Phase wie jetzt hätte und würde mich immer kurzfristig belohnen, dann würde ich wahrscheinlich, ja, der Cola-Konsum würde mich irgendwann krank machen und andere, die dann nur Pizza essen und Schokolade essen, würden irgendwann ja, Gewichtsprobleme haben an der Stelle. Und das ist jetzt ein ganz banales Beispiel jetzt auf individuelle Ebene runtergebrochen, kann man aber auch natürlich auf Organisationen überführen.
Ja, total. Also ich dachte auch so, es klingt erstmal so sehr, sehr persönlich, aber am Ende die Mechanismen, die werden ja total deutlich, ne? Also es ist erstmal für dich das schnelle Mittel, was dir hilft, besser mit der Situation zurechtzukommen, besser mit einer herausfordernden Situation zurechtzukommen. Aber je länger die Situation anhält und je mehr wir da zu diesem Mittel greifen, wird das ja irgendwann dann auch wieder unsere zweite Natur. Ne? Es ist ja eine neue Gewohnheit, die sich, neues Muster, was sich im Zweifel etabliert, was dann halt Bestand hat, ne? Egal wie die Situation sich weiter verändert. Und es bedeutet ja für mich eigentlich, klar, einerseits müssen wir, glaube ich, ja erstmal so ein Bewusstsein dafür entwickeln und das hast du ja, ne? In dem Fall, wenn man es jetzt aber mal so überträgt auf Kontrollreflex, ne, Sicherheitsreflex, dass das eigentlich nicht der Weg ist, den wir gehen wollen. Ne? Also die Cola ist schlecht für mich, aber auch langfristig mit Zukunftsfähigkeit im Hinterkopf, dieser krasse Kontrollplan, Sicherheitsreflex wird uns nicht in die Zukunftssicherheit führen. Ne? Das ist ja irgendwie so ein Bewusstsein, was es erstmal braucht, damit wir dann überhaupt sagen können, okay, ich möchte jetzt auch wirklich aktiv was tun, um diesen Raum zu schaffen, ne? Zwischen dem Reiz und der Reaktion für mich, aber auch für das Team. Unser heutiger Werbepartner ist Personio. Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient zu gestalten, dass sich HR und Führung wirklich auf das konzentrieren können, was den Unterschied macht: ihre Mitarbeitenden. Ein Thema, an das dabei natürlich HR in der aktuellen Zeit auch nicht vorbeikommt, ist künstliche Intelligenz. Zwischen großem Hype, aber auch echten Chancen bleiben für viele HR-Verantwortliche vor allem große Fragen. Was kann KI wirklich für unsere Arbeit beitragen? Welche Best Practices gibt es bereits? Und wie gehen wir aber auch mit Ängsten, mit Unsicherheiten um, die bei unseren Mitarbeitenden entstehen können? Wenn dich diese Fragen aktuell ebenfalls beschäftigen, dann sichere dir unbedingt den kostenfreien Leitfaden von Personio mit KI-Expertentipps für HR-Verantwortliche. Auf 12 fundierten Seiten zeigen dabei HR-Expertinnen, welche Tools und Anwendungsfälle sich gerade durchsetzen, welche Risiken beachtet werden müssen und wie HR-Teams die Veränderungen wirklich begleiten können, die durch KI in Unternehmen entstehen. Den Leitfaden kannst du jetzt kostenfrei herunterladen unter www.personio.de/leadingwell-ki. Folge dafür einfach den Link in unseren Shownotes. Eine klare Empfehlung auf jeden Fall für alle, die KI im HR nicht nur verstehen, sondern auch sinnvoll und menschlich gestalten wollen. Jetzt aber erstmal wieder zurück zur Folge.
kurzfristig die Kontrolle und den Druck erhöhen. Das funktioniert ja auch tatsächlich. Also das bringt bessere Ergebnisse für den Moment, aber halt eben nicht auf lange Sicht. Und da ist die Parallele halt zum Individuum an der Stelle. Und wenn ich jetzt wirklich mal kurzfristig da irgendwie Erfolge brauche, dann ist das wirklich ein bewährtes Mittel. Aber wenn du halt langfristig denken möchtest, dann kann ich es keinem empfehlen, da in diese Muster zurückzufallen.
Wenn wir mal in dem Bild bleiben, weil ich finde es ganz, ganz schön, das weiterzuzeichnen. Also wir brauchen dieses Bewusstsein, was ist gerade die Herausforderung in der Situation, in welchen Reflex verfallen wir vielleicht auch. Das ist erst so dieses Wahrnehmen, ne, bewusst machen, was die Situation mit uns macht. Auch wahrzunehmen, dass es nicht produktiv ist, vielleicht langfristig in diesem Modus unterwegs zu sein. Natürlich im besten Fall dann aber zu überlegen, naja, was will ich denn anders machen und was ist der Raum, den ich gestalten möchte? Ne? Und wenn wir jetzt mal bei diesem Thema bleiben, Unsicherheit, Kontrollreflex, Sicherheitsreflex, wie könnten wir anfangen, die Räume anders zu gestalten, auch wenn dieser Reflex einer Organisation so stark ist? Gerade wenn man jetzt mal so in Richtung Führung denkt, was gibt es dafür für Ansätze, für Wege, das eventuell ein bisschen bewusster zu gestalten?
Ja, was ich immer wieder wahrnehme, ist, dass die sehr, sehr weichen Faktoren, die aber im Prinzip weiß das jeder und jede Studie kommt ja zu ähnlichen Ergebnissen, dass die immens wichtig sind für die Produktivität, die Wirtschaftlichkeit, das Engagement, also Vertrauen, psychologische Sicherheit, Beziehungsmanagement, all diese Themen. Aber das Problem ist halt, wenn diese Stresssituation in der Organisation ist, dann ist sie genau das, was als erstes wieder hinten runterfällt. Da haben wir jetzt keine Zeit. Und gerade aber das Beziehungsmanagement, wenn ich das mal rausnehme, also wirklich, ich beschreibe das auch im Buch als ein Kapitel, ein Investment in die in das Beziehungsmanagement. Wenn man es als Anlagestrategie beispielsweise sieht, also in der Krise sagt man auch quasi in der Anlageberatung, jetzt musst du investieren, jetzt ist günstig, jetzt musst du reingehen. So. Und deswegen, es würde ich auch gerade jetzt sagen, ist es ein guter Zeitpunkt, weil die Unsicherheit ist da. Wenn man jetzt als Führungskraft da reingeht, dann wird man eigentlich mit offenen Armen empfangen, weil wir sehnen uns ja nach dieser Stabilität an der Stelle. Und es sind dabei, und das ist ganz, ganz wichtig, es sind nicht die großen Touchpoints, sondern es sind die kontinuierlichen. Und es gibt da so ein wunderbares Beispiel und ich nutze das tatsächlich, wenn ich mit Führungskräften rede und ich weiß oder ich sehe, die haben beispielsweise einen Ehering am Finger. Jetzt weiß ich, dass du ja auch mal irgendwann eine Partnerschaft eingegangen bist. Ich weiß gar nicht, ob ihr verheiratet seid. Seid ihr verheiratet?
Noch nicht,
okay. Will jetzt keinen Druck aufbauen, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, liebst du deine Partnerin?
Ja.
Rhetorische ja, Frage. So, ich habe diese Frage tatsächlich mal einen absoluten Top-Manager gestellt und ich hatte das Gefühl gehabt, der will mich gleich aus dem Büro schmeißen, weil er wirklich dachte, was hat das hier zu tun in der Arbeit? So, und dann habe ich es aber aufgelöst und so will ich es natürlich jetzt auch bei dir auflösen. Das Beispiel stammt auch nicht von mir, ehrlicherweise. Die Props gehen an Simon Sinek an der Stelle. Was er damit zum Austritt bringen möchte, diese Liebe, die entsteht ja nicht aus, du schenkst dir was zum Geburtstag, zum Jahrestag oder die ganz großen Sachen an der Stelle. Sondern es ist eigentlich ein Ergebnis aus der Summe dieser ganz vielen kleinen persönlichen Touchpoints, der ganz vielen Begegnungen, dass man ein Gefühl bekommt, ich kann mich auf die Person verlassen, ich vertraue ihr und dass die Beziehung dadurch wächst. Und im besten Fall, wenn aus diesem Verliebtsein, was ja nur ein chemischer Cocktail im Endeffekt ist, dann Liebe wird. Und das habe ich als Beispiel genommen, damals bei dieser Führungskraft, weil ich gesagt habe, wenn man das mal heranzieht und wir sollen unsere Mitarbeiter, wir müssen die natürlich nicht lieben an der Stelle, kein Thema, aber der Mechanismus ist halt identisch und es sind die vielen Kleinigkeiten. Ich kann dir ein ganz akutes Beispiel, was ich letzte Woche miterlebt habe, zeigen. Da hatte ich beobachtet, wie eine Führungskraft zwei Personen in meinem Umfeld morgens um 8 Uhr eine Brezel vom Bäcker mitgebracht hat. Was war passiert? Die beiden Personen haben an dem Tag eine Townhall live moderiert. 9 Uhr ging es los, das heißt, die waren wahrscheinlich schon irgendwie ab 6.30 Uhr vor Ort. Und die Führungskraft kam dazu und hat gesagt, ihr habt bestimmt heute Morgen nicht richtig frühstücken können im Stress. So. Eine Brezel vom Ditch irgendwie für 1 Euro jeweils. Und die, oh, danke und süß, ja, total nett.
Weißt du, es hat 1 Euro gekostet jeweils. Und das hat trotzdem einen totalen Effekt gehabt, weil es diese Kleinigkeiten sind. Und die Summe dieser Kleinigkeiten festigt das Beziehungsmanagement. Und wir haben ja in Deutschland gerade diese absolute Leistungsdebatte, dass wir produktiver sein müssen. Markus Söder fordert 1 Stunde pro Woche mehr arbeiten. Das macht uns, das hilft uns und so weiter und so fort. Ja, als ob wir das, als ob das wirklich die Lösung wäre an der Stelle. Aber Produktivität zu erhöhen über eine echte Beziehungsqualität, weil ich dann eben auch bereit bin, die Extrameile zu gehen, weil ich dann eben bereit bin, wirklich, wenn es wirklich brennt, auch mit anzufassen, die Produktivität hochzuschrauben und all das, was damit einhergeht. Das alles entsteht aus einer guten Beziehung zu den Menschen. Das heißt, es ist bei Weitem nicht so ein weicher Faktor, sondern es hat im Endeffekt harte Auswirkungen auf die entsprechenden KPIs, was Studien total immer zeigen. Aber ich bin immer da freut, wenn du es mal erlebt hast bei anderen Menschen, dann macht das viel mehr mit dir. Also es ist ja ein psychologisches Phänomen. Ich meine, wenn du im Zweifel Corona-Statistiken gesehen hast und wegen so und so viele Leute irgendwie erkrankt, dann hat das was mit dir gemacht. Okay, wenn du aber wusstest, zu Hause ist jemand krank mit Corona und du hast ihn wirklich gesehen, wie es ihm ging, dann hat das viel mehr gemacht als so Zahlen. Das heißt, das Übertragen auf den Führungskontext, wenn du merkst, wie powerful so ein echt gutes Beziehungsmanagement sein kann in dieser aktuellen Phase, dann kann daraus Führung eine ganz, ganz neue Qualität gewinnen.
Finde ich einen extrem starken Punkt. Und ich habe bei dem Beispiel, also auch bei dem persönlichen Beziehungsbeispiel, aber ich finde, es lässt sich sehr, sehr gut auch in so einen Teamkontext übertragen, auch gedacht, gerade wenn Beziehungen lange, lange Zeit überdauern, ne? Wir sind irgendwann 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre zusammen, verheiratet, vielleicht Familie und Co. Irgendwann wird all das, was so tagtäglich passiert, eine Selbstverständlichkeit, ne? Also die Beziehung ist eine Selbstverständlichkeit, die Person, die da ist, zu Hause ist, sich kümmert, kocht, pflegt, was auch immer, ist eine Selbstverständlichkeit. Und genauso im Zweifel bei der Arbeit halt auch, ne? Wir arbeiten manchmal 3, 4, 5, 6 Jahre mit den gleichen Kolleginnen zusammen und sehen das irgendwann als selbstverständlich, ne? Dass die Person ihre Arbeit macht, dass sie pünktlich im besten Fall beim Meeting ist und vielleicht irgendwo nochmal brieft oder. Und durch das als selbstverständlich nehmen, habe ich so manchmal auch das Gefühl, setzt man sich nicht mehr so richtig doll ein. Ne? Also geht nicht mehr die Extrameile, überlegt vielleicht hin und wieder gar nicht mehr so, was würde jetzt der Person eine Freude machen? Ne? Wie kann ich Wertschätzung entgegenbringen über das, sagen wir so, durchschnittliche tägliche Maß hinaus? Was kann ich tun, um ein Beziehungskonto regelmäßig zu füllen mit Besonderheiten, ne? mit Aufmerksamkeiten in dem Sinne? Und das natürlich aber auch, finde ich, muss man natürlich schon sagen, ist auch Arbeit. Ne? Es ist eine Beziehungsarbeit und du nennst es ja auch Beziehungsarbeit. Aber ich finde, es kann sogar im Arbeitskontext wiederum positiv sein, wenn man es Beziehungsarbeit nennt, ne? Weil dadurch wird klar, okay, das hat auch meine Arbeitszeit verdient. Ne? Also es ist nichts irgendwie, was ich jetzt so on top mache, sondern es ist auch der Kern von guter, zukunftsfähiger Führungsarbeit. Und trotzdem habe ich das Gefühl, strugglen ganz viele damit, mit der Frage, wie tue ich das? Ne? Was mache ich da? Und irgendwie fühlt sich das doch komisch an. Jetzt bin ich auf einmal der, und ich muss dazu sagen, es kann sich manchmal auch sehr komisch anfühlen. Ne? Also ich hatte auch mal eine Führungskraft, die hatte ich auch so das Gefühl gehabt, wurde vielleicht gecoacht oder so in dem Moment und kam dann den einen Morgen und ist so im Großraumbüro Tisch für Tisch abgelaufen, hat so kurz geguckt, hat so einen kleinen Smalltalk angefangen, irgendwie 3 Tage später wieder. Irgendwann wussten dann immer alle schon, was Phase ist. Und haben sich dann immer schon überlegt, okay, was erzähle ich, was sage ich? Weil es war immer ein bisschen so ein kleines Awkward-Gespräch. Ne? Da denke ich mir so, ja, gut gemeint. Gut gemeint. In der Wirkung vielleicht noch ausbaufähig. Ne? Was will ich damit sagen? Es ist für manche natürlich auch gar nicht so leicht. Ne? Also nichts, was so aus der Natur herauskommt. Hast du da aus deinem Erleben eine Empfehlung? Wie kann man rangehen, wenn man merkt so, hey, stimmt, es ist gerade die Phase, um die Beziehungskonten mal so ein bisschen aufzufüllen.
Also zunächst mal das, was du gesagt hast, dass das nach einigen Jahren so ein bisschen zur Selbstverständlichkeit wird. Ich glaube, das kennt jeder, der in einer längeren Beziehung ist oder auch mit Freundschaften. Und ich glaube, wenn man aber sich überlegt, was sind denn oder woran misst man denn die Qualität der Freundschaften dann letztlich? Also dann ist das ein Ergebnis, dass man auch immer wieder rein investiert. So, dass das jetzt vielleicht nicht dasselbe Volumen hat, was man jetzt vielleicht zum Anfang hatte. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber gute Beziehungen brauchen halt dieses Investment. Und das ist auch eine Haltungsfrage, ob ich das immer wieder versuche, nach vorne zu bringen, in die Beziehung und immer wieder rein investiere, oder ob ich sage, okay, ich halte das jetzt auf kleiner Flamme und dann werden die Beziehungen natürlich auch abbrechen an der Stelle. Ich kann das Beispiel, was du gesagt hast, total nachvollziehen und sage, Authentizität ist da wirklich der Schlüssel an der Stelle, weil es muss natürlich zur Person passen. Wenn ich eine total introvertierte Führungskraft bin und ich glaube tatsächlich, dass da auch, also ich habe schon Erfahrung gemacht, dass gerade introvertierte Leute auch super Führungskräfte sein müssen, weil es müssen nicht immer die Lauten sein, die auf den Tisch hauen, sondern es können auch die eher ruhigen und zurückhaltenden sein. Aber es muss halt dann zu denen passen und die müssen dann ihren Modus operandi finden, wo sie sagen, okay, so schaffe ich quasi Nähe, so schaffe ich Distanz, so baue ich Beziehungen um mich herum auf, ohne dass es quasi für mich zur Belastung wird, weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, die Situation, die du gerade beschrieben hast mit der Führungskraft, ich glaube, das war für den wahrscheinlich richtig, richtig anstrengend. Also es hat ihn wahrscheinlich auch richtig Energie gekostet. Und ich glaube, das raubt dann wieder die Körner an anderer Stelle. Also ich kenne das selber, was mich total irgendwie immer quält ist, wenn ich auf irgendwelchen so großen Events bin, ich kenne keine Sau und dann muss ich da irgendwie netzwerken und so weiter und das finde ich immer wahnsinnig anstrengend. So, und das passt einfach nicht zu mir. Und ich glaube, deswegen ist Authentizität da total wichtig an der Stelle. So. Der zweite Punkt, und da überlege ich jetzt gerade nochmal, damit ich deine Frage richtig beantworten kann, wie kann das denn geschehen in dieser aktuellen Situation? Ich glaube oder ich bin davon überzeugt, wenn man ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass jeder menschliche Touchpoint dazu beitragen kann, Beziehungen zu verbessern, aufzubauen, zu festigen, aber auch zu verschlechtern. Wenn man dieses Bewusstsein hat, dann kann man damit sehr viel arbeiten. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Mir wurde letztens gesagt von einer Mitarbeiterin, wir haben uns über ihre Führungskraft unterhalten und die sagt, ja, am Anfang, die ersten Wochen, die hat immer geschrieben, Liebe, und irgendwann schrieb sie nur noch Hallo, und die hat sich da wirklich einen Kopf gemacht, weil sie gemerkt hat oder weil sie sich gefragt hat, oh Gott, ist irgendwas passiert, habe ich irgendwas falsch gemacht, leistet sich nicht mehr so viel und so weiter und so fort. Dabei hat das vielleicht gar nichts mit ihr zu tun. Also ich kann die Situation nicht abschließend bewerten, aber ich könnte mir vorstellen, dass einfach der Alltag einfach hektisch wird und man da einfach dann auch da wieder vielleicht in ein unpersönliches Muster fällt. Also man kann so ein Stück weit Empathie ja auch trainieren, wenn ich weiß, okay, jede Mail ist auch ein Signal, was ich sende an meine Menschen. Und ich habe mal eine Führungskraft selber gehabt, die hat gesagt, für eine Anrede, egal ob die jetzt Hallo oder was auch immer, es ist immer Zeit. Bei mir wird es keine Mail geben, wo es einfach nur ist, machen. So, es kann mal sein, wenn man jetzt Mail-Ping-Pong hat, irgendwie in 10 Minuten 5 Mails hin und her, dass man dann nicht immer Hallo schreiben muss oder lieber, fein. Aber es ist dann ein Statement, wie man quasi diese kleinen Touchpoints gestaltet. Und davon gibt es ja eine Reihe, die man im täglichen Alltag nutzen kann. Seien es Dailies am Morgens, so Checkouts vorm Wochenende, Teamrunden und einfach mal auch Räume schaffen, sich Zeit zu nehmen, wo es jetzt nicht um fachliche Ebenen gehen soll, wo man einfach wirklich mal Raum macht, mich interessiert, was treibt euch gerade als Menschen um. Das sind alles Punkte, die man für sich zunutze oder die man sich zunutze machen kann. Und das würde ich auch jeder Führungskraft an der Stelle raten, diese Räume zu schaffen an der Stelle. Ich kann verstehen, dass sich das je nach Organisation manchmal vielleicht ein bisschen komisch anfühlt, weil man hat so das Gefühl, naja, wir werden ja nicht zum Kaffee trinken hier bezahlt. Also das ist ja dieses Mantra, was immer noch da ist an der Stelle. Aber ich glaube, das müssen wir tatsächlich überwinden, wenn wir eben anerkennen, dass diese Beziehungen eben ein hartes Investment sind und sich das in entsprechenden KPIs auch positiv widerspiegelt.
Ich finde dein Beispiel hat auch sehr schöne unterschiedliche Facetten, die ich auch gerade, wenn es was Beziehungsarbeit angeht, schon wichtig finde zu betrachten, weil ich erlebe das auch immer so in Teamentwicklungsprozessen gar nicht so selten, dass Kommunikation, und das ist natürlich so ein Klassiker, aber ich glaube, manchmal verdrängen wir den Fakt auch so ein bisschen. Kommunikation involviert ja nicht immer nur eine Person, sondern du hast ja einen Sender und einen Empfänger, ne? Immer. Und auch als Führungskraft kannst du das Gefühl haben, so, ich sende gerade etwas und meine damit XY, aber du kannst halt nie 100% sicherstellen, dass auch genau das so bei deinem Gegenüber ankommt. Und das hat dann natürlich so zwei Ebenen, ne? So, ich finde, die eine Ebene ist, man kann sich selber fragen, was kann ich dafür tun in meiner Kommunikation, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es so ankommt, wie ich das möchte. Möchte ich Wertschätzung ausdrücken? Möchte ich eine Einladung ausdrücken? Möchte ich ein Feedback geben? Möchte ich eine Idee anregen? Was soll da am Ende daraus entstehen? Und das andere ist, glaube ich, aber auch loszulassen, dass ein gewisser Eindruck auch immer im Kopf des Gegenübers entsteht, den wir im Zweifel in dem Moment gar nicht mehr so richtig prägen können. Ne? Da ist natürlich spannend, finde ich, über sowas ins Gespräch kommen zu können. Also dafür finde ich dann tatsächlich so Teamentwicklungsprozesse manchmal schon auch sehr, sehr hilfreich, wenn man merkt so, da kommt jetzt mal so ans Tageslicht, Menschen nehmen bestimmte Art der Kommunikation anders wahr. Ne? Was für die eine Person pragmatisch ist, ist für die andere Person vielleicht tatsächlich überfordernd, ne? oder unwertschätzend in dem Moment. Und da muss man natürlich dann dementsprechend drüber reden. Aber ich glaube, sich auch als Führungskraft bewusst sein, auch da kann man es nicht allen recht machen. Ne? Es wird immer Leute geben, die es vielleicht so ein bisschen in den falschen Hals bekommen, damit am Ende, und ich finde, das ist eine gute Brücke zum Eingang, Beziehungsarbeit nicht dann auch wieder die zusätzliche Belastung, Überlastung, Überforderung wird in all dieser Komplexität, die wir eh schon natürlich auf dem Tisch haben.
Das macht zwangsläufig die Frage auf, wie kann ich denn als Führungskraft Räume aufmachen, dass ich eben wiederum mehr Zeit für dieses Beziehungsmanagement habe. Und ich glaube, da lohnt es sich, dass wir mal zumindest kurz ein Shift, sagen wir mal so, machen zu der Herausforderung, dass ja immer noch wir ganz oft die Situation haben, dass die besten Fachexperten in Führung befördert werden. Also ich zitiere da immer gerne, und das mache ich ja als Autor sehr, sehr ungern, in einem Podcast ein anderes Buch zu empfehlen, aber ich muss es trotzdem machen an der Stelle, von Alexander Zizek, in Deutschland führen die Falschen. Ist mittlerweile, glaube ich, schon 14 Jahre alt, und die These, ganz viral gegangen, das Buch damals, war halt letztlich, dass halt immer die besten Fachexperten in Führungsrollen befördert werden. Und jetzt ist was ganz Spannendes, was ich auch immer wieder merke, gerade in Situationen, wo wir so viel Unsicherheit haben, wo wir nicht planen können, an was orientiert man sich? Was gibt einem als Führungskraft selbst halt? Und dann ist es ja meistens, dass ich immer noch super in meinen Fachthemen im Zweifel bin. Aber ich habe eine ganz andere Rolle letztlich. Ich bin jetzt nicht mehr für die Fachthemen verantwortlich, in letzter Verantwortung schon, klar, aber ich bin vor allem für die Menschen verantwortlich, die für die Fachthemen verantwortlich sind. Und da selber loszulassen, wieder, wir haben ja auch schon über Loslassen gesprochen, aber da loszulassen und nicht mehr den Anspruch an sich selbst zu haben, der beste Fachexperte auch gleichzeitig im Team zu sein, das würde enorm viele Räume schaffen, weil sonst rutscht man ja zwangsläufig auch ins Mikromanagement. Das ist für viele Menschen, glaube ich, und gerade für Führungskräfte eine harte Change, eine harte Herausforderung, und es lohnt sich an der Stelle ganz, ganz viel, sich auch begleiten zu lassen, Reflexionsarbeit oder in die Reflexionsarbeit einzutauchen, damit man eben auch seine eigenen Muster dekonstruiert. Ich habe im Buch mich bewusst zu der Aussage hinreißen lassen, dass ich 80% der Gesellschaft quasi eine psychotherapeutische Behandlung oder eine Therapie empfehlen würde. Gar nicht, weil ich sage, dass sie irgendwie das nötig hätten, sondern weil die Reflexion, das Dekonstruieren der eigenen psychischen Muster enorm von Wert ist. Wenn das gelingt, dann kann ich viel leichter eben beispielsweise sagen, okay, dann arbeite ich daran, dass ich diese Fachexpertise, dass ich den Drang, die immer zu haben, dass ich die abgeben kann, weil dazu muss ich meine Triggerpunkte kennen und meine Muster. Und sich da Hilfe zu holen, da jemanden zu finden, der wirklich qualitativ gut ist, das ist natürlich die Herausforderung. Da sind gut ausgebildete Psychologen natürlich perfekt an der Stelle. Und wenn man da weiß, wie man selber funktioniert, dann sind wir wieder beim Reizraumreaktion von Viktor Frankl. Dann kann ich eben sagen, okay, dann lasse ich hier an der Stelle eben ein Stück weit los von den Fachthemen, habe wiederum mehr Raum, um mich um die Menschen zu kümmern. Und die Menschen werden es mir letztlich mit ihrer Produktivität und ihrer Leistung danken.
Ich finde, ein total wichtiger Punkt, der mir da in den Sinn kommt, ist, dass wir natürlich auch so ein bisschen umdeuten müssen, was Leistung bedeutet, auch in so einem Führungskontext dann. Also wenn wir in so eine Führungsrolle reinkommen, aus einem sehr, sehr fachlichen Kontext eventuell, da bewerten wir tatsächlich unsere Leistung mit, was der ganz konkrete fachliche Beitrag, den ich hier leiste. Ne? Ein Projekt, was ich voranbringe, eine Innovation, die wir entwickeln, Qualität, die wir verbessern, Effizienz, die wir verbessern, Kosten, die wir reduzieren und so weiter und so fort. Und du hast ja schon gesagt, natürlich ultimativ, wenn ich für ein Team, eine Abteilung verantwortlich bin, habe ich ja immer noch irgendwo eine gewisse Ergebnisverantwortung. Aber im Täglichen sollte ich mich ja an anderen Dingen messen, ne? Also nicht so sehr an dem, hat jetzt irgendwie mein Team heute 0,5% mehr Effizienz geschafft, sondern was sind denn eigentlich die Stellschrauben für gute Leistung, die ich sehe, ne? Und die ich tatsächlich auch wahrnehme und schätze und stärken möchte. Und das ist für mich, glaube ich, schon auch so eine, tatsächlich so eine Umdeutung von was bedeutet es für mich als Führungskraft, jetzt eine gute Führungskraft zu sein und wirklich tagtäglich gute Leistung als Führungskraft zu bringen. Und vielleicht würde man deswegen auch dann auch eher merken, genauso wie du sagst, es ist auch voll okay, diese Räume sich zu schaffen, ne? Dieses Meeting abzusagen, dieses Meeting abzusagen, dieses Meeting abzusagen, weil das Team wird es schon tun und regeln. Und ich schaffe mir Räume tatsächlich, um zu unterstützen, ne? Um zu befähigen, um zu ermutigen oder was es auch immer braucht. Und auch da finde ich wieder so spannend, was hilft uns, ins Loslassen zu kommen? Ne? Was hilft uns dabei, denn das Vertrauen zu haben, das Team wird schon regeln, aber auch das Vertrauen darin zu haben, ich kann in so eine andere Führungsrolle reingehen und ich glaube auch daran, dass das am Ende des Tages zum besseren Ergebnis führt. Was würdest du sagen, braucht es ein Experimentieren und Ausprobieren? Muss man das erstmal so erleben? Weil ich meine, es gibt ja genügend Leute, die das predigen, ne? Und trotzdem fällt es uns so schwer, wirklich diesen Schritt zu gehen und uns das zuzutrauen und wirklich zu sagen, so ich halte mir jetzt diesen Raum und ich gebe auch anderen diese Verantwortung mal ab. Was steht da uns in dem Weg? Was sind die Widerstände, die wir auflösen müssen?
Also es ist natürlich sicherlich ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, eine sehr vielschichtige Herausforderung. Was mir direkt in den Kopf gekommen ist, als du davon gesprochen hast, den Menschen die Verantwortung zu übertragen, also echtes Ownership an der Stelle. Da habe ich direkt an Kulturen in Organisationen gedacht, wo wir nicht offiziell die Unterscheidung wagen zwischen was ist Beschäftigung und was ist Arbeit. Und wenn wir zurückkommen, dass die eigentliche Arbeit einer Führungskraft in der echten Leadership-Arbeit liegen sollte, also all die Punkte, die damit einhergehen, so du hast gerade gesagt, das Team zu befähigen, Vertrauen zu schaffen, Beziehungsmanagement, all diese Punkte, das ist echte Arbeit als Führungskraft. Aber ich erlebe immer wieder, dass viele Führungskräfte auch den ganzen Tag primär beschäftigt sind. Also sie müssen in Terminen hängen, teils mit ihren Mitarbeitern, wo man sich doch fragt, naja, wieso können die Mitarbeiter das dann nicht selbst? Ja, Klammer auf, es gibt immer Termine, wo auch mal eine Führungskraft rein kann, das wissen wir ja natürlich. Aber in meinem Buch hat Hans Rusinek wirklich gesagt, in einem anderen Kapitel, wenn eine Führungskraft nicht den Kalender voll Terminen hat, dann wirkt sie ja, als hätte sie nichts zu tun. Dann würde sie ja nicht arbeiten, um jetzt das Wording wieder zu nutzen an der Stelle. Und ich glaube, Organisationen belohnen an ganz, ganz vielen Stellen, wenn der Kalender voll ist, dass es aussieht nach Arbeit, aber es ist in großen Teilen oftmals Beschäftigung. Und ja, Führungskräfte haben gerade auch natürlich immer ein Maß an Beschäftigung, weil du musst Admin-Sachen machen, du musst Urlaube einpflegen und diese ganzen Sachen, was lästig ist. Aber ganz viel weitere Beschäftigungsthemen, die kommen halt hinzu an der Stelle und rauben uns dann auch wieder die Körner für die echte Arbeit. Und du hast gefragt, was wäre denn so der erste Schritt? Und ich glaube, sich dessen mal bewusst zu machen, mal einen Blick auf den Kalender zu werfen und zu schauen, was würde ich jetzt eher als Beschäftigung einordnen und was als Arbeit. Manchmal sind die Grenzen ja auch fließend, keine Frage. Aber bei manchen ist es ganz glasklar, das ist Arbeit. Team Joe Fix. One-on-ones beispielsweise. So, und was ist Beschäftigung beispielsweise? Und anhand von so einer Brille mal zu schauen, okay, und wo schaffe ich jetzt die Freiräume, die ich an anderer Stelle besser investieren kann? Und wenn ich da als Führungskraft mit gutem Beispiel vorangehe, dann bin ich überzeugt, dass auch die Mitarbeiter letztlich diesem Muster, was dann neu entstehen kann, auch folgen werden. Weil die ticken ja im Zweifel genauso, was du ihnen vorlebst letztlich. Wenn eine Führungskraft wirklich sich traut, auch mal Termine abzusagen, wo sie sagt, ey, das kannst du sicher allein oder da brauchst du mich nicht und so weiter. Erstmal empowert das die Person dann an der Stelle, dass sie das zugetraut bekommt. Und auf der anderen Seite traut sich dann der Mitarbeiter vielleicht auch in einem ähnlichen Call, wir alle kennen ja Calls irgendwie, die werden von irgendjemandem eingestellt im Zweifel, man hat da jetzt keinen direkten Impact, dann sind 10 Leute im Termin, 3 davon reden und die anderen 7 sagen nur Hallo und Tschüss. So. Und dann traut man sich im Zweifel nicht, weil die Organisation so konditioniert ist, zu sagen, ach, ich kann ihn euch absagen und so weiter. Aber dann hast du halt wieder eine halbe, dreiviertel Stunde verloren an der Stelle. Und wenn eine Führungskraft schon, wenn es bei der schon beginnt, dass sie sagt, ey, sag diese Termine ab, wenn du da keinen Impact hast. So. Und sie das vorlebt, dann machen die Mitarbeiter das auch. Und dann haben wir wieder insgesamt Freiräume. Dann können wir die Freiräume wieder besser allokieren an der Stelle. Also ich glaube, damit können wir schon einen echten Hebel dran bekommen, ohne dass wir wirklich was anders gemacht haben. Wir haben nur was nicht gemacht an der Stelle.
Ich finde auch, was ich auch schon häufig erlebt habe, ich glaube, wir unterschätzen manchmal, was unsere Präsenz auch auslöst in so einem Team. Ne? Also ich glaube, wir können die entspannteste, coolste Führungskraft sein. Unsere Präsenz in einer gewissen Situation, einem gewissen Meeting wird immer irgendeine Form von Wirkung haben. Ne? Und ich glaube, auch das mal so zu hinterfragen, habe ich das Gefühl, dass in einem Termin durch meine Präsenz ich anderen weniger Raum gebe. Ne? Also ohne, dass ich das vielleicht in dem Moment will, aber einfach, weil die Menschen eher warten, was sagt denn jetzt die Führungskraft? Oder manche sich dann doch ein bisschen zurückhalten, weil sie sich unsicher sind, in dem Moment einen eigenen Beitrag zu geben, was sie vielleicht eher machen würden, wenn die Führungskraft in dem Moment vielleicht nicht mit dabei wäre. Ne? Also so ein paar Hypothesen, glaube ich, wo ich glaube, wir schon mal überlegen könnten, wo würden wir vielleicht auch anderen Menschen mehr Raum geben, wachsen zu können, wenn wir auch mal in einer gewissen Situation fernbleiben, auch wenn wir am Anfang riskieren, dass vielleicht die ersten paar Male es noch nicht so gut klappt. Ne? Aber ich meine, es sind alle erwachsene Menschen, ne? Die können ja sagen, was sie brauchen. Und ich dachte mir so, weil ich überlegt habe, was kann man am Ende vielleicht auch für uns so ein bisschen als kleinen praktischen Abschluss so den Menschen mit auf den Weg geben, so als kleines Experiment, was man mal machen kann, so, ne, gerade aus so einer Führungsrolle heraus. Finde ich, wärst du auch eine Idee, wie man da praktisch rangehen kann. Aber ich dachte, so als übergeordnete Frage, sich mal bewusst zu machen, wo in meinem Führungsalltag und wie viel bin ich in so einer Manage-Rolle? Also ich manage andere Leute, ich manage Projekte, ich manage Ressourcen. Und wie viel davon würde ich wirklich sagen, ich bin in einer Leadership-Rolle? Ne? Also ich tue etwas, um wirklich zu führen, Beziehungen aufzubauen, Strategie, Richtung, ne, Klarheit zu schaffen, Menschen zu befähigen, Weiterentwicklung und sich dem mal, glaube ich, so ein bisschen bewusst zu werden. Ne? Also ist es 80-20, bin ich irgendwie 80-90% nur am Managen, ne, und mache irgendwie so Lead, irgendwie so vielleicht auch mal Feierabend sogar oder dort, wo ich es muss, ne, wenn ich Mitarbeitergespräche führe. Aber ansonsten bin ich da überhaupt gar nicht so drin in so einem Modus. Also ich finde das irgendwie nochmal eine ganz spannende Unterscheidung. Aber ich würde es mal total interessant finden, auch mit dir nochmal so zu schauen, was könnte mal so ein Experiment sein, ne, so um einen Raum zu schaffen, der Kontrolle bewusst loslässt und anderen vielleicht auch ein bisschen mehr Räume gibt.
Ja, total spannend an der Stelle. Und also ich glaube, es beginnt mit diesem Bewusstsein, was du auch gerade wieder beschrieben hast. Und wir haben ja auch ganz viel jetzt heute in dem Gespräch über viele Aspekte gesprochen, die eine Haltung voraussetzen. Also es ist ja alles irgendwo auch eine Haltungsfrage. Wie priorisiere ich beispielsweise gewisse Themen? Habe ich die Haltung, dass ich mehr leadern möchte und weniger managen möchte beispielsweise? Und ich bin kein Freund von so Neujahrsvorsätzen, weil im Zweifel nimmt man sich hier irgendwie 5, 6 große Blockbuster vor und dann guckt man nach 12 Monaten drauf und denkt, naja, wirklich was geschafft, davon habe ich nicht. Und wir wissen aber, dass wirkliche Veränderungen viel besser gelingen, wenn man sie halt unterteilt in ganz kleine Entwicklungen. Und da versuche ich im Buch auch am Ende, im letzten Drittel, so ein bisschen ein paar Sachen mitzugeben, von denen ich pick mal 2 raus, weil die halt super in dein Experimentieren auch reingehen. Die stammen tatsächlich nicht von mir, aber ich habe sie auf den Kontext überführt. Das ist einmal die 1%-Methode von James Clear an der Stelle, weil das eben so Mikrointerventionen sagen oder was, also so Mikroverbesserungen. Jeden Tag ein bisschen besser. Und das nimmt erstmal den Druck auf von wegen, Gott, ich muss jetzt so viel machen, ich muss jeden Morgen irgendwann an allen Schreibtischen vorbei gehen an der Stelle, sondern dann ist vielleicht, okay, ich gehe an einem Morgen mal vorbei und dann gehe ich am nächsten Morgen an 2 Tischen vorbei. Also ich nutze jetzt genau dein Beispiel von vorne. Also da wirklich sich zu fragen, wo kann ich denn jeden Tag ein bisschen besser werden? Da geht es jetzt gar nicht um, ob das jetzt 1% ist oder 1,5, sondern es geht jeden Tag um die Haltung, diese Themen zu verbessern. Jeden Tag sagen, ein bisschen mehr leadern, ein bisschen weniger managen. Das ist das eine von der Haltung. Und der zweite Punkt, der kommt dann auch aus der Ecke von James Clear, ist Habit Sticking. Also quasi
neue Gewohnheiten an bestehende Gewohnheiten zu frachten. Und wenn ich jetzt denke, du hast beispielsweise ein One-on-One, wo man jetzt fachlich irgendwie mit den Leuten über gewisse Themen spricht, sich zu sagen, okay, ich möchte mehr leadern, also nehme ich mir immer vor, die letzten 5 Minuten oder die ersten 5 Minuten, je nachdem, beispielsweise persönlich mit meinem Menschen auf einer persönlichen Ebene mir zu begegnen. Also dass ich sage, ich nehme quasi Sachen, die ich verbessern möchte und hefte sie an bestehende Routinen, weil dann fällt es mir leichter, die auch durchzuführen. Und dann bleibt es eben nicht nur bei den fachlichen Themen, sondern dann bleibt auch Raum für ein paar persönliche Sachen. Und dieses Muster kann man sich natürlich auf ganz, ganz viele Sachen überführen. Also man kann sagen, wie möchte ich reflektierter, empathischer werden? Dass ich mir beispielsweise gucke, okay, wo kann ich das im Alltag andocken? Also ich habe ein Riesenproblem damit gehabt, abends mein Magnesium zu nehmen. Jetzt steht halt wirklich die Tablette, Magnesium-Tabletten-Dose steht halt neben der Zahnbürste. So, das heißt, bevor ich schlafen gehe, steht da das Ding, ich kann es gar nicht übersehen. Und seitdem nehme ich es jeden Tag. Und das kann man ja wunderbar als Experiment mal für sich versuchen und sagen, wie kann das denn meinen Führungsalltag bereichern, wenn ich diese beiden Ansätze jedes Mal versuche, für mich erlebbar zu machen.
Finde ich richtig klasse und ich bin auch ein extremer Verfechter davon, kleine kontinuierliche Schritte und gerade über gute Gewohnheiten, wo man sich das Leben nicht allzu schwer macht, sondern gerade so durch dieses Habit-Stacking, wo machen wir Dinge im Leben, ne? Ich finde so, die ganz klassischen Habits sind ja schon alleine so, wenn man jetzt sich die Ecksäulen eines Arbeitsalltags anguckt, ne? Also was mache ich als erstes, wenn ich den Laptop aufklappe? Was mache ich als letztes, wenn ich den Laptop zuklappe? Was mache ich vor oder nach einem Meeting oder innerhalb eines Meetings, ne? Zu Beginn oder zu Ende? Also auch sich solche Säulen so ein bisschen zu suchen und wie du gesagt hast, ey, wenn das irgendwie jeden Tag mal da 5 Minuten, mal da 5 Minuten, mal da 5 Minuten sind, dann haben wir ganz, ganz schnell unsere Räume, die wir schaffen, ne? Wo es halt nicht darum geht, einen Tag, ne, sich jetzt freizuschaufeln, um jetzt der Leader zu sein, sondern wirklich kleine Tropfen, die das Glas befüllen, ne, mit Beziehungsarbeit, mit Klarheit, mit strategischer Arbeit, finde ich einen richtig, richtig coolen Gedanken. Ja. David, als kleinen Abschluss für alle die entweder auch schon dran glauben, dass es das Ende der Arbeitswelt ist, wie wir schon kannten, oder die sich zumindest dafür interessieren, was da jetzt so kommt, und wie so ein nächstes Kapitel auch aussehen kann, was es dafür braucht. Für wen hast du dein Buch geschrieben? Was kann man da so erwarten?
Also mein Buch richtet sich an alle Menschen, die die Arbeitswelt gestalten wollen. Das ist jetzt nicht nur Führungskräfte, das sind auch nicht nur Personaler, sondern sind alle Menschen, die sagen, ey, in unserer Arbeitswelt, da ist gerade so viel im Umbruch und ich möchte Verantwortung übernehmen für mich, für mein Team, für die Menschen um mich rum, damit wir alle positiv in die Zukunft gehen können. Also der Wandel passiert ja so oder so. Die Frage ist, sind wir halt Zuschauer oder sind wir Gestalter? Und jeder, der für sich sagt, ey, ich möchte gestalten an der Stelle, für den ist dieses Buch sicherlich was. Und das ganz Besondere ist, glaube ich, dass wir haben jetzt heute viel über Führung gesprochen. Es geht im Buch auch um Lernentwicklung, mentale Gesundheit, Vielfalt und Inklusion oder die Unternehmenskultur. Und ich sage ja, das sind die Big Five of Human Work an der Stelle. Und du hast ja wirklich den Beitrag zur Führung sehr, sehr stark mitgeprägt. Und wenn man jetzt aber denkt, ah, okay, in den Feldern machen wir als Organisation schon was, also sind wir schon der neuen Arbeitswelt angekommen, dann ist das der Trugschluss, den ich im Buch auch versuche zu widerlegen an der Stelle. Weil das eine ist ja, was zu machen in den Situationen. Das andere ist aber, die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Gebieten auch mitzudenken. Also Stichwort Führung. Wir haben ganz viel über Kultur gesprochen, ohne dass wir wirklich gesagt haben, lass uns über Kultur sprechen. So, wir haben über Energie gesprochen, sprich über mentale Gesundheit an der Stelle. Und so mache ich ganz, ganz viele Verästelungen auf und sage, ey, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Und das ist, glaube ich, wichtig, dieses Mindset, diese Haltung zu entwickeln, weil dann steht eben der Mensch im Zentrum dieser neuen Arbeitswelt. Und wenn das dann quasi als Bewusstsein geschafft ist, wenn man das dann mit so Sachen wie 1%-Methode, jedes Mal ein bisschen besser, Habit-Stacking und so weiter in den Alltag zu bringen, dann, glaube ich, haben Organisationen wirklich eine gute Chance, in der neuen Arbeitswelt eine Antwort zu liefern auf die Unsicherheit, die uns da gerade alle umtreibt im Zeitalter der Polykrisen und der KI-Revolution.
Also von meiner Seite nur eine große, große Empfehlung, da unbedingt zuzuschlagen und reinzulesen. Ich finde auch gerade diese Auffächerung der Big Five einfach sehr, sehr klar und sehr, sehr zukunftsgewandt. Und man sieht, wie du sagst, einerseits diese diese Auffächerung, diese Vernetzung und trotzdem in einer Klarheit, ohne es zu komplex werden zu lassen. Ne? Weil ich glaube, das ist auch das, was immer wieder braucht. Wie können wir diese Dynamik in der Arbeitswelt auch ein bisschen für uns simplifizieren, ne, und zugänglich machen. Und das, finde ich, ist dir super, super gelungen. Also wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Lest da rein, holt euch dieses Buch. Ansonsten, David, dir vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für deine Arbeit, für dein Schaffen. Ganz viel Erfolg für alles, was jetzt noch so kommt. Du hast ja auch noch einige spannende Meilensteine jetzt vor dir und dann hoffentlich bis ganz bald.
Danke, Benjamin. Bis bald.
Das war Leading Well heute mit Dr. David Bausch. Ein Gedanke, über den wir auch im Gespräch gesprochen haben, der mich schon eine ganze Zeit bewegt, ist, dass Unsicherheit vermutlich auch in naher Zukunft, vermutlich auch in ferner Zukunft nicht verschwinden wird. Aber wir können natürlich lernen, mit ihr umzugehen und auch auf Basis dieser Unsicherheit und auch Komplexität etwas anders zu führen. Ich finde, David hat sehr, sehr klar gezeigt, dass Kontrolle einfach so ein Reflex ist, den wir als Mensch haben, den wir auch immer wieder verfallen. Und das ist auch erstmal nicht schlecht, aber es ist einfach kein guter, dominanter Weg in die Zukunft. Zukunft entsteht genau dort, wo wir andere Räume schaffen. Räume, um in Begegnung zu kommen, für Beziehungen, für Vertrauen, aber auch für echte Verantwortungsübernahme. Deswegen meine Einladung an dich diese Woche. Schau doch mal, was ist so eine kleine Gewohnheit, von der auch David gesprochen hat. Eine Gewohnheit, die die Beziehung in deinem Team stärken kann, gerade in diesen auch unsicheren Zeiten. Was ist so der 1%, den ihr gehen könnt, vielleicht wöchentlich, vielleicht einmal im Monat, eine gemeinsame Aktivität, die euch als Team enger zusammenbringt, stärker macht und vielleicht auch stabiler durch diese Zeit gehen lässt. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann teile sie sehr gerne mit Kolleginnen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du möchtest, dann schenke uns auch gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht. Und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gespräche, diese Gedanken noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Leadership-Trainings, vielleicht ein Team-Workshop oder auch eine Podcast-Kooperation, dann nimm sehr, sehr gerne mit uns Kontakt auf. Alle Möglichkeiten, wie du direkt mit uns in den Kontakt treten kannst, findest du natürlich wie immer direkt in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.